Der Geldlehrer e.V. ist ein Verein, dessen Zweck ist die Förderung finanzieller Grundbildung junger Menschen. Und zwar ab der 9. Schulklasse. Auf deren Webseite steht, dazu lehren unsere speziell ausgebildeten Geldlehrer ehrenamtlich an öffentlichen Schulen praktische Finanzmathematik und wichtige finanzielle Grundbildung. Und Vorstand des Vereins ist Annette Weiß. Hallo Annette.
Hallo Holger, guten Morgen.
Das war jetzt eine relativ abstrakte Einleitung. Was seid ihr für ein Verein? Woher kommt ihr?
Wir kommen ursprünglich aus der Finanzbranche tatsächlich.
Ihr seid Versicherungsdrücker?
Ja, nein, natürlich nicht. Nein, vor 15 Jahren, gut 15 Jahren, haben sich ein paar Versicherungsdrücker und ein paar Geldtrainer und ein paar Professoren, Finanzmathematische, also die Wirtschaftspolitik und Wirtschaftswissenschaften lehren, die haben sich auf die Fahne geschrieben, die Finanzbildung in Deutschland ein bisschen zu fördern. Und dabei rausgekommen ist dann eben der Geldlehrer e.V. Und am Anfang bestanden wir tatsächlich nur aus Finanzdienstleistern jeglicher Couleur. Also das sind jetzt nicht nur Versicherungsmenschen, sondern wir sind auch Banker, wir sind Steuerberater, wir sind Schuldenberater, alles, was irgendwie mit Geld zu tun hat. Und seit gut 2 Jahren haben wir den Verein auch für nicht finanzprofessionelle Menschen geöffnet. Und jetzt dürfen auch finanzaffine Privatleute, also Lehrer, Eltern, andere Unternehmer, was auch immer, auch die dürfen jetzt Geldlehrer werden.
Das klingt ein bisschen so, als würdet ihr zumindest teilweise gegen eure eigenen Interessen handeln, wenn ihr den Leuten finanzielle Bildung anteilig werden lasst. Also das Schlimmste, was dem Versicherungsdrücker passieren kann, ist ja, dass ich weiß, wie sein Geschäftsmodell funktioniert.
Ja, großartig. Ist doch wunderbar. Weil genau das wollen wir ja. Wir wollen aufgeklärte Kunden und ein echterer Versicherungsprofi, der sich auch auf die Fahnen geschrieben hat, tatsächlich ordentliche Produkte zu vermitteln und ordentlich zu arbeiten und. Der hat überhaupt gar kein Interesse daran, irgendwem irgendetwas zu verkaufen, was er vielleicht gar nicht braucht, nur damit er Provision bekommt. Und das ist nämlich kein nachhaltiges Geschäft. Wenn das Storno innerhalb der nächsten 5 Jahre reinkommt, verliert er sein Geld und. Also das ist ein sehr, sehr kurzsichtiges Handeln. Und eben nicht alle Versicherungsprofis sind so.
Eigentlich sind auch sogar. Ich muss gerade an Mehmet Göker denken. Ich weiß
nicht. Der wäre zum Beispiel nicht als Geldlehrer geeignet. Den würden wir auch nicht aufnehmen. Weil das ist genau das, was wir eben nicht wollen. Wir wollen finanzgebildete, aufgeklärte und ordentliche Kundschaft, ja, die am Ende des Tages, wenn sie denn einen Abschluss tätigt, diesen Abschluss wissend und mit aufgeklärten Gedanken unterschreibt, so dass das eben erstens nicht ins Storno läuft, ja, und dass das auch das Versicherungsprodukt auch den Zweck für den Kunden erfüllt.
Aber das ist nicht das, was ihr macht. Also eure Arbeit läuft jetzt nicht auf einen Abschluss hinaus.
Um Gottes Willen, nein.
Okay. Nein, wie finanziert ihr euch denn?
Nur durch Spenden und durch Mitgliedsbeiträge. Das ist allerdings nicht sehr viel. 99 Euro Mitgliedsbeitrag ist jetzt nicht die Welt. Und durch die Ausbildungsentgelte. So, wenn ein Finanzprofi tatsächlich Geldlehrer werden möchte, der muss tatsächlich 2.900 Euro Ausbildungsgebühr bezahlen. Und mit diesen 2.900 Euro finanzieren wir jetzt die nicht professionellen Geldlehrer, finanzieren wir die damit quer, weil die natürlich keinen Reputationsvorteil davon haben. Die kriegen dann zwar bei der nächsten Party abends gesagt, oh, das ist aber toll, dass du dich ehrenamtlich engagierst, aber sie haben halt eben keinen Reputationsvorteil. Bei einem Finanzprofi ist es trotzdem einfach anders, wenn der auf die Website schreiben kann, oh, ich bin auch Geldlehrer und jemand liest es, dann weiß der auch, okay, der ist ein Guter seiner Zunft und damit hat er sich natürlich einen Vorteil verschafft und deswegen muss er für die Ausbildung halt eben 2,9 bezahlen. Und damit sieben wir auch ein bisschen die Mehmet Gökers dieser Welt aus, weil wer das dann nicht ernst meint oder der das versucht zu missbrauchen in irgendeiner Form, den wollen wir nicht. Daran haben wir kein Interesse.
So, dann bin ich jetzt Geldlehrer geworden. Also ihr seid alles Geldlehrer und Geldlehrerinnen. Wie funktioniert dann der Geldunterricht? Also wie kommt ihr an eure Schülerinnen und Schüler?
Wir fragen die Schulen. Wir gehen in unseren Ortschaften, in der Regel in unseren Ortschaften, fragen wir die dort ansässigen Schulen an, ob sie Interesse hätten, einen Geldlehrer in ihrer Schule zu haben. Mittlerweile ist es so, dass die meisten Schulen sagen, ja, sofort, wann können sie anfangen? Und dann wird das mit der Schule vereinbart, es wird ein Kooperationsvertrag geschlossen und dann unterrichtet der Geldlehrer entweder im regulären Schulunterricht, also dann geben zwei normale Lehrer, also Mathelehrer und Sozialkundelehrer von mir aus, geben jeweils eine Stunde ab. Und dann kommt es in den normalen, regulären Schulunterricht. Oder aber es wird als freiwillige AG angeboten. Dann ist es, das ist deutlich entspannter, weil dann kann die AG auch über ein ganzes Schuljahr laufen. Das würde natürlich im regulären Schulunterricht nicht funktionieren. Da bekommen wir in der Regel nicht mehr als unser normales Curriculum, die 22 Schulstunden.
22 Schulstunden?
Ja.
Ich hätte gedacht, dass man das in einer Doppelstunde...
Nein.
Nicht? Was bringt ihr den Leuten denn da alles bei, um Himmels Willen?
Ganz viel. Wir fangen ganz vorne an und gehen
dann fangen
bis ganz
dann fangen wir vorne
durch.
An.
Ganz vorne anfangen heißt, wir fragen erstmal, was ist denn Geld überhaupt? Und redet ihr zu Hause über Geld? Was für Einstellungen habt ihr über Geld? Und das
geht ist die erste Stunde rum, ne?
Da ist die erste Stunde rum, aber hallo. Also wir arbeiten also nicht nur jetzt in der harten Finanzinformationswelt, das ist gar nicht unser Auftrag, sondern wir versuchen, eine finanzielle Persönlichkeitsbildung zu ermöglichen. Das heißt, die Kids, die sind ja 15, 16. Die kommen mit wenig eigener Erfahrung, logischerweise, und mit viel Glaubenssätzen von ihren Eltern, was sie halt so gehört haben.
Was für Glaubenssätze?
Zum Beispiel, reich sein ist nur was für Kapitalisten. Viel Geld verdirbt den Charakter. Das ist so was, was relativ oft kommt. Sehr gerne kommt auch, ja, der Staat bestiehlt uns, wenn es dann so ein bisschen um Steuern geht.
Oh, Steuern sind Raub, ja.
Ja, genau. Also solche Glaubenssätze. Oder ich werde es eh, also ich komme aus einem Haushalt, wir hatten immer kein Geld, ich werde auch nie Geld haben. Ne? Das ist auch so ein Glaubenssatz. Und daran, dass das verhindert, solche Glaubenssätze verhindern natürlich ein persönliches finanzielles Wachstum. Das ist einfach so.
Persönliches finanzielles Wachstum, mit anderen Worten Vermögensaufbau, oder ist das gemeint?
Nicht nur Vermögensaufbau, ich glaube, der Vermögensaufbau ist die Kür. Die Pflicht ist erstmal eine ordentliche Budgetierung zu lernen. Ja, die Pflicht ist auch zu lernen, zu wissen, wenn ich etwas kaufe oder einen Vertrag, einen Versicherungsvertrag oder einen Kreditvertrag oder sonst irgendwas ab.
Handyvertrag,
genau. Wenn ich sowas abschließe, dass ich mir ausrechnen muss, ja, um Himmels Willen, wie viel kostet mich das denn?
Und ja, aber es steht doch drauf.
Nein, das tut es nicht. Okay. Wie viel kostet mich das denn wirklich? Wirklich auf Heller und Pfennig und dann zu wissen oder zu entscheiden, ist mir das, was ich dafür bekomme, den Preis wert, den ich dafür bezahle. Ja? Gerade bei diesen Handyverträgen oder überhaupt Kreditverträge insgesamt, wenn da mal ausgerechnet wird, ein Handy kostet mich tatsächlich dann letztendlich mehr, als wenn ich es normal im Laden gekauft hätte, ohne Vertrag. Zum Beispiel. Dann kann ich entscheiden, ja, das ist ja dann Unsinn. Das möchte ich nicht. Also kaufe ich mir das Handy dann eben separat und mache mir einen Vertrag irgendwo sonst. Ganz, ganz krass ist es bei der Hausfinanzierung. Das ist auch so.
Hausfinanzierung. Ihr besprecht mit Schülerinnen und Schülern eine Hausfinanzierung?
Selbstverständlich. Wenn du die Kids mal fragst, was sie sich so in ihrem Leben vorstellen, wo sie hinwollen. Auch so eine Frage. Was stellt ihr euch vor? Wo seid ihr in 10 Jahren? Und da kommen selbstverständlich, in 10 Jahren sind sie 26, 27, in 10 Jahren, ich habe dann ein Haus und ich habe einen Partner, ich habe vielleicht schon ein Kind, ja, solche Dinge kommen. Und dann fragen wir natürlich, naja, wie sieht denn das Haus aus? Und dann fangen wir an, mal zu gucken, wie viel so ein Haus überhaupt erstmal kostet. Ja. Dann reden wir natürlich auch drüber, was sind denn Kaufnebenkosten? Ja, wie? Also ich muss nicht nur den Preis zahlen, der auf dem Haus draufsteht. Nein, du zahlst auch Kaufnebenkosten und Maklergebühren. Was macht denn so ein Makler? Oder wie werden denn die Besitz, Festschreibungen von so Häusern geregelt, also Grundbuch, was ist das? Ja, das kommt alles in den Geldunterricht, allerdings nicht langweilig und trocken, von wegen ich male an die Tafel.
Diagramm.
Genau, richtig, natürlich nicht, sondern tatsächlich, wir gehen mit denen dann wirklich durch. Okay, wir kaufen jetzt ein Haus. Lasst uns mal bei ImmoScout gucken, was für ein Haus soll es denn sein? Dann kommt dann irgendein Haus raus für, manchmal fangen wir mit 700.000 Euro Haus an, weil ihnen dann einfällt, es soll 8 Zimmer haben und keine Ahnung, ja. Wenn wir Zeit genug haben, lassen wir das natürlich auch eine Zeit lang laufen. Das ist dann spätestens beim ersten Kreditrechnen fällt dann auf, oh, das kann ich mir vielleicht wahrscheinlich eventuell nicht leisten, wenn ich jetzt eben Friseurmeister werden möchte, ja. Okay, dann suchen wir uns ein gemäßigteres Haus raus und so weiter und so fort. Und dann rechnen wir die ganzen Zahlen, rechnen wir durch. Und das geht dann nebenbei. Also erfahren dann nebenbei, oh ja, wenn ich dieses Haus kaufen will und es kostet 300.000 Euro, ich muss mal mindestens 10% Kaufnebenkosten, wenn nicht noch mehr, wenn ein Makler dabei ist, Kaufnebenkosten on top rechnen. Ja.
Und das ist die nächste Stunde rum.
Ja, theoretisch schon. Nein, also die Hausfinanzierung, das sind so insgesamt mit allem drum und dran sind das 2 Schulstunden.
Aber warum dauert das so lange? Ist das, braucht die Erkenntnis so lange, um in den jungen Gehirnen zu reifen?
Ja, das tut es. Zwischen den Stunden braucht das Platz, also zwischen diesen, wir machen meistens Doppelstunden. Die Inhalte und die Informationen, die brauchen tatsächlich Platz, um Wurzeln zu schlagen. Die kommen dann, die sollen das ja dann auch zu Hause mit den Eltern dann auch am Abendbrottisch erzählen und so weiter und so fort. Und dann kommt an der nächsten Stunde ein, mein Vater hat gesagt.
Ach, was hat Vater denn gesagt?
Keine Ahnung, das mit der Hausfinanzierung ist so nicht richtig. Okay, wie ist es denn? Ja. Und wir gehen dann halt eben immer weiter in der Thematik. Hausfinanzierung ist ja nur eins. Richtig lustig wird's bei der Rente. Gesetzliche Rente ist, das aber, ist...
Entschuldigung, über Rente mit aber 16...
Selbstverständlich.
Aber das ist doch mit 16, also mit 16 ist man unsterblich und wird vor allen Dingen nicht alt.
Das ist richtig.
Aber wie kriegst du dieses Thema in so junge Köpfe? Ich meine, ich selbst musste Mitte 30 ungefähr werden, bis ich überhaupt erstmal seriös darüber nachgedacht habe.
Mhm. Unterschätze die Jugend nicht.
Guter Satz, sollte man sich hinter die Ohren schreiben.
Ja, die wissen ganz genau, dass unsere gesetzliche Rente für sie nicht reicht. Sie haben zumindest zu Hause gehört, oh, das wird ganz furchtbar. Sie haben Großeltern, die jetzt in Rente gehen oder anfangen, dass die Rente nicht mehr langt, dass drüber gesprochen wird. Die wissen das ganz genau. So ist das nicht. Und die wissen auch ganz genau, dass sie sich mit der Thematik beschäftigen müssen. Und das heißt, sie wollen sich sogar beschäftigen. Wenn man da einmal angefangen hat, dann die fangen sofort Feuer. Und vor allen Dingen kriegen sie als Hausaufgabe, das ist immer eine sehr schöne Hausaufgabe, freut uns immer sehr, als Hausaufgabe bekommen sie mit ihren Eltern bis zum nächsten Mal deren gesetzliche Renteninfo durchzugehen und denen mal zu erzählen, wo der Rentenhase hinläuft.
Wo die Versorgungslücke der Eltern ist.
Ja, das können sie dann zu dem Zeitpunkt noch nicht ausrechnen, aber sie können zumindest mal erklären, wie die gesetzliche Rente funktioniert und wie die zu bewerten ist dann auch. So von wegen Rentensteigerungen und Inflation. Und das ist eine Bruttorente immer noch bis heute ein ganz furchtbares Missverständnis. Ich kann es fast manchmal nicht glauben, wie viele Menschen immer noch glauben, dass der Betrag, der da auf dem Renteninfozettel steht, dass das dann netto wäre. Also Agenda 2010 ist nicht wirklich durchgedrungen.
Das ist steuerpflichtig und KV-pflichtig.
Richtig.
Also Krankenversicherungspflichtig.
Richtig.
Ab einer gewissen Höhe, die sowieso keine alte Sau mehr erreicht, wahrscheinlich.
Naja, aber die Rente steigt ja auch noch.
Stimmt.
Ja. Und wir wissen ja auch nicht, bis die in Rente gehen, wie unsere Gesetzgebung bis dahin ist. Ja? Von dahinein empfiehlt es sich, durchaus mal einen kleinen Abschlag zu rechnen, dass diese Rente eben nicht netto ist.
Wenn gerade solche Themen, das Haus, die Rente, also die großen Lebensentscheidungen, die großen finanziellen Lebensthemen, wenn ihr das so früh mit den Schülerinnen und Schülern besprecht, Desillusioniert ihr die dann?
Nein, 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 die sind hochmotiviert. Die sind hochmotiviert, gerade weil wir eben nicht mit dem erhobenen Zeigefinger da stehen. Weil wir ihnen klar machen, dass das Allerwichtigste und der größte Begrenzungsfaktor, dass sie davon im Überfluss haben. Sie sind diejenigen, die Zeit haben. Wenn ich in der Erwachsenenbildung, ich bin also im wahren Leben, bilde ich erwachsene Menschen in Finanzbildung aus. Und wenn ich jemanden, der jetzt 48, 50 ist, die gesetzliche Rente erkläre und dann sieht das komplett anders aus oder überhaupt eine Altersvorsorgerechnung mache, sieht das komplett anders aus, als wenn ich 16 bin und von vornherein weiß, okay, also da, wo ich hin will, dann mache ich von Anfang an, mache ich das und das. Und das ist, wenn ich das von Anfang an mache, ist es tatsächlich nicht so aufwendig. Ja.
Ich denke gerade, wenn ich die 1500 Mark, die ich damals, vor 40 Jahren dürfte das gewesen sein, zur Konfirmation von der Verwandtschaft eingesammelt hätte, nicht in eine Stereoanlage investiert hätte, sondern in den berühmten ETF gelegt, hätte ich heute wahrscheinlich 150.000 Euro oder sowas.
Ja. So, verdammt! So könnte es aussehen, ja.
Stimmt.
Ja. Ja. Und solche Dinge rechnen wir mit denen. Und sie bilden sich dann selbst eine Meinung. Und dann sind die, wie gesagt, hochmotiviert und denken sich, na ja, das ist ja gar kein Thema. Fange ich von Anfang an. Und sobald ich das erste Gehalt kriege, mache ich von mir aus einen ETF-Sparplan oder was auch immer. Ja. Und wenn ich das von Anfang an konsequent verfolge, dann werde ich kein Problem bekommen. Und meine Ziele erreichen und ein gutes Leben führen.
Das Haus, die Rente, mit was für Themen kommen die Jugendlichen von sich aus?
Sehr gerne, natürlich. Bitcoin, unheimlich. Kryptowährungen ist das Thema schlechthin. Das ist natürlich auf tatsächlich das Influencertum zurückzuführen.
Oh ja, Finfluencer.
Genau.
Was haltet ihr von diesen Leuten? Okay, so viel wie ich.
Eine Woche
Urlaub in Dubai, einmal Auto mieten, 100 Videos machen und so tun, als würde man da leben und in Saus und Braus.
Richtig, ganz
ja.
Genau.
Ja, ja, ja.
Also wir halten da sehr wenig davon.
Ja. Schafft ihr es denn, die jungen Leute gegen diese Finfluencer zu immunisieren, gegen Kryptogeld zu immunisieren? Weil das ist ja schon verlockend, ne? Also ich selber hatte mal, davon kann ich mir erzählen, ich selber hatte mal 11 Bitcoins. Davon ist ein Teil in einem Betrugsschema verloren gegangen und einen anderen Teil habe ich für wirklich wenig Geld verkauft, weil ich dachte, ach, daraus wird nichts mehr. Ich hätte die Rente durch.
Natürlich.
So, ne? Das heißt, alleine diese Geschichte zu erzählen, müsste so junge Leute ja eigentlich in dem Glauben lassen, dass das doch eine ganz gute Idee ist und dass man all sein Vermögen da reinschieben sollte.
Ich könnte mir vorstellen, dass du einen guten Geldlehrer abgeben würdest, weil genau solche Geschichten, du hast es nämlich auch verloren, genau solche Geschichten sind es, die die Schüler total anfixen. Und zwar im Sinne dessen, dass sie verstehen, hier handelt es sich um Spekulation. Und es ist ja auch überhaupt nichts dagegen einzuwenden, wenn ich meine Altersvorsorge und meinen Vermögensaufbau, ich nehme jetzt immer irgendeine Zahl, mit 400 Euro im Monat gestalte. Ja, und ich gehe hin und nehme 50 Euro davon weg und spekuliere damit in Bitcoin. Ja, natürlich, wenn sie das wollen, sollen sie das tun. Selbstverständlich. Ja.
Aber sie sollen wissen, was sie tun.
Richtig. Und sie sollen wissen, dass es tatsächlich Spielgeld ist und es darf kein existenzielles Geld sein. Sprich, wenn sie es verloren hätten, wäre es nicht schlimm, wäre es Lehrgeld. Also hier ist immer... Also wir sind keine Freunde davon, den Zeigefinger zu erheben und zu sagen, das macht man niemals.
Es gibt nicht.
Genau, es gibt zwei Sachen, die man niemals macht. Die zwei Sachen sind, ich laufe nicht ohne Haftpflichtversicherung durchs Leben. Und die andere Sache ist, ich unterschreibe keine Bürgschaft. Ja? Die zwei Sachen, das sind erhobene Zeigefinger. Alles andere muss ich mir Gedanken dazu machen und muss entscheiden, ob ich das will oder ob ich das nicht will und ob der Preis es mir wert ist.
Wenn ihr mit den jungen Leuten über Finfluencer redet, wie redet ihr mit denen darüber? Also, weil das ist ja wirklich eine total bunte, also es ist ja im Grunde Reklame. Ne? Reklame zeigt dir immer das Leben, das du selber nicht hast. Wie kriegt ihr das in die Köpfe dieser jungen Leute rein, dass diese Finfluencer zunächst mal unseriös sind, bis das Gegenteil bewiesen ist.
Genau, also sie sind ja nicht alle unseriös, das sage ich natürlich, sagen wir natürlich welche, auch.
Also immer, ja? Ihr seid letztlich ja auch Finfluencer.
Wir sind am Ende des Tages auch Finfluencer, natürlich. Also geht es erstmal darum herauszufinden, wer ist denn überhaupt wie ausgebildet von den Finfluencern? Ja, ich frage sie dann immer, naja, also erstens, welche kennt ihr, welchen folgt ihr? Es gibt ja auch welche, die ordnungsgemäß ausgebildet sind. Finanzfluss zum Beispiel, ja, ist absolut ordentlich ausgebildet, ist ein ordentlicher Versicherungsmakler. Also der weiß ja zumindest mal, was er tut. Ja. Genauso gibt es aber halt auch welche, die sind überhaupt nicht ausgebildet und sie stehen, das ist das, was ich halt immer vermittle, ich denke, die anderen Geldlehrer machen das genauso, die stehen ja nicht in euren Schuhen. Das ist nämlich was ein Nicht-Profi einfach nicht kann und nicht weiß, weil er es nicht gelebt und nicht gelernt hat. Die Professionellen können sich in die Schuhe der zu Beratenden stellen, wenn sie denn gut sind, ja. Und Finfluencer stehen nur in ihren eigenen Schuhen. Die erzählen ja nur von ihrem eigenen Leben. Und jedes Leben ist ja nun mal anders und jedes Risikostruktur ist anders. Derweil der Finfluencer vielleicht wunderbar schlafen kann, wenn sein Geld hochspekulativ angelegt ist, heißt das noch lang nicht, dass irgendein ein Zuhörer, ein Fan, ruhig schlafen kann, sondern dass der halt eben sich fünfmal die Nacht umdreht und denkt, ach Gott, was habe ich denn da gemacht? Ob das mal gut geht und tatata. Das ist keine Geldanlage und keine Spekulation der Welt wert. Und genau sowas erzählen wir denen dann auch. Wir erzählen dann auch die Negativbeispiele mal, beziehungsweise kommt das auch aus der Klasse. Wie gesagt, unterschätze die Jugend nicht. Die sind durchaus, da kommt durchaus dann auch mal von der letzten Bank hinten rechts. Ja, ja, und der Immo-Tommy hat das und das gemacht. Um gerade ein aktuelles Beispiel zu zitieren. Da sind durchaus welche dabei, die das sehr kritisch sehen und die dann auch, wo dann über die Gruppendynamik ganz viel Information und ganz viel Skepsis dann gestreut wird. Und das ist ja alles, was wir wollen. Sie sollen ordentlich gucken. Wenn Sie einen Finfluencer finden, der ordentlich ausgebildet ist, der gute Arbeit macht, der transparent ist, also wenn er Affiliate-Links hat, der das eben auch transparent macht, ja. Wenn Sie dann auch dazu wissen, okay, die Produkte, sag ich mal, die derjenige hochhält, muss ich für mich so oder so einordnen, das ist nichts für mich oder es ist was für mich, dann können Sie sich eine eigene Meinung bilden und können dann auch sagen, naja, also das ist was für mich oder eben nicht.
Du machst Erwachsenenbildung. Mhm. Jetzt habe ich keine Geldlehrer bei mir in der Schule gehabt. Ich habe exakt gar nichts, fällt mir gerade ein. Ich hatte VWL-Leistungskurs.
Das ist schon mal gut.
Das ist nicht schlecht. aber letztendlich, also klar, was ist Geld? Also diese Kernbegriffe Geld, Inflation und was es so gibt, Wachstum, das habe ich alles gelernt. Aber das ist ja extrem abstrakt. Vor allen Dingen für so einen jungen Menschen ist es extrem abstrakt. Mhm. Was muss den Erwachsenen denn beigebracht werden eigentlich? Bilde mich doch mal.
Ja, zum Beispiel dir würde man beibringen, dass eine statistische Inflation mit deinem Leben überhaupt nichts zu tun hat und dass du tatsächlich die Mühe auf dich nehmen könntest, deine eigene persönliche Inflation zu rechnen und deine Altersvorsorge auf deine persönliche Inflation abzustellen. Ja, weil ich komme ursprünglich aus der Finanzberatungsbranche, ich war ursprünglich Banker 20 Jahre lang und das ist bis heute einer der größten Fehler, der in der Bankberatung gemacht wird. Die rechnen vielleicht noch die statistische Inflation bis zum Rentenalter mit ein, aber dann hört die schlagartig auf, was ich immer wieder großartig finde.
Stimmt. Wenn du in Rente gehst, ja, dann hast du 100.000 Euro. Oh, das ist ja schön.
Genau. Und dann hast du keine Inflation mehr. Das ist großartig.
10 Jahre später hast du halt trotzdem keine 100.000 Euro mehr.
So sieht's nämlich aus. Ja. Ganz genau. Und das muss man rechnen, sowas. Und muss man einkalkulieren. Und geschickterweise halt eben nicht mit der statistischen Inflation, sondern eben mit der persönlichen Inflation, die man auch wiederum zuerst mal rechnen muss. Und die Erwachsenenbildung, die zehrt natürlich noch viel aus den gemachten Erfahrungen. Also ich habe die und die Versicherung abgeschlossen. Ich weiß aber gar nicht, was das war. Ah, okay, lass uns doch mal reingucken. Und dann erkläre ich, dann bekommen Sie die Bildung zu Ihrer Versicherung.
Okay, verstehen. Es ist also ein sehr individuelles Ding. Das heißt, da stehst du dann nicht vor 30 Leuten.
Doch, sowohl als auch.
Sowohl also als auch.
Es gibt, okay. es gibt es als Kurse, ja, online und offline, was auch immer. Da ist es halt eben nicht individuell. Da erkläre ich, wie die Finanzwelt funktioniert, sage ich jetzt mal. Und im 1:1, dann ist es natürlich individuell, weil das ist aber natürlich auch eine Preisfrage, wie immer. Ja. Individuelle Arbeit ist immer etwas teurer.
Das ist dann also nicht mehr ehrenamtlich.
Das ist nicht mehr ehrenamtlich, okay, nein.
Alles klar. Aber das Thema, was Erwachsene treibt, also das ist das noch was anderes als Rente und eventuelle Überversicherung?
Oh ja, ja. Angst vor der Zukunft, ganz, das ist momentan ganz aktuell. Ja, ich habe jetzt mal 30.000 Euro.
Angst in der Zukunft Konsumverzicht leisten zu müssen.
Genau.
Okay.
Genau. Und auch hier kämpfe ich tatsächlich gegen Influencertum. Hier sind es aber die Katastrophenpropheten.
Oh
und
ja.
Die sind deutlich schlimmer. Also Krall, Wittmann und Co. Ja. Die sind deutlich schlimmer als die normalen Influencer.
Das sind die Leute, die seit 2008 jährlich den Systemzusammenbruch voraussagen und Gold verkaufen.
Die machen das schon seit 2000.
Oh.
Und sie verkaufen Gold oder Holz in Papua-Neuguinea oder
Holz in Papua-Neuguinea? Was soll ich denn mit Holz in Papua-Neuguinea?
Ja, dann hast du ein Rohstoffinvestment.
Ach so.
Ja. Gerichtsstand ist halt, ja, Pech gehabt, aber du hast ein Rohstoffinvestment.
Ja.
Ja, genau. Also das sind so Sachen ganz schlimm. Ja, oder sie verkaufen dann ihre eigenen sehr schlecht laufenden Fonds. Da muss man sehr, sehr stark gegen ankämpfen, weil wenn der Erwachsene sowieso schon in einer, sag ich mal, nicht positiv und sehr skeptischen Haltung unterwegs ist, dann fallen solche Äußerungen wie, wir werden eine neue Geldordnung bekommen, der Euro wird zerspringen und so weiter und so fort, die fallen dort auf sehr fruchtbaren Boden. Und da ist Finanzbildung tatsächlich das einzige Unkrautmittel, was hilft.
Aber wie sieht dann die Bildung aus? Also was sagst du jemandem, der sagt, hey, das bricht alles zusammen, weil Geld hat ja überhaupt keinen inneren Wert. Das ist ja nur konstruiert.
Mhm.
Du merkst, ich habe Zeit mit solchen Sachen schon verbracht. Was entgegnest du dir? Also weil mir passiert das halt auch immer wieder, dass mir jemand gegenüber sagt, das Finanzsystem, das ist ja alles, das ist ja you name it.
Ja.
Wie kommst du diesen Leuten bei?
Also erstens, wenn sie dann als Ausflucht wiederum die große Goldgeschichte holen. Ja,
ja genau.
Also, das ist ja,
nur Gold hat einen inneren Wert.
Genau, dann frage ich immer, welchen?
Knappheit.
Sage ich, okay, für was ist ein Gold gut? Für was ist Gold gut? Was macht Gold denn?
Knapp sein.
Und das allein berechtigt ist, dass es wertvoll ist. Wenn es für nichts gebraucht wird, außer zum schönen Aussehen und
ja, mal eine Leiterbahn, ne?
Oder, ja, mal.
Beschichtung aber auch, meines genau, Kopfhörersteckers.
Aber ja. In untergeordneter Bedeutung gegenüber allen anderen Edelmetallen. Was berechtigt es?
Nix,
genau.
Ja, also die Knappheit selbst. Also
nein,
es sieht halt gut aus und die Knappheit selbst, aber es ist halt, Bitcoin ist auch knapp.
Ne? Bitcoin ist auch knapp, richtig, aber Gold ist gar nicht so knapp. Ja, wenn wir alle Goldreserven auf einmal los in den Markt schießen würden, wäre Gold nicht knapp. Wozu? Ja, weil es ist eben für nichts großartig gut. Aber wir haben uns darauf geeinigt, und zwar schon sehr, sehr lange her, darauf geeinigt, dass wir Gold für wertvoll halten. Und das ist eigentlich der klassische Fall einer selbsterfüllenden Prophezeiung. Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir Gold für wertvoll halten und deswegen ist Gold wertvoll. Völliger Unsinn eigentlich.
Naja, einerseits. Andererseits, Geld ist kaum was anderes.
Nein, Geld ist genau das Gleiche. Es ist genau das
Gleiche. Geld, Währung ist nochmal was anderes. Geld ist, ja.
Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir das Geld, egal welche Währung jetzt, ja, je nachdem, wo wir jetzt gerade verortet sind, dass wir das für wertvoll halten. Und so, von da hinein ist es nichts anderes wie Gold. Es ist ein Vertrauensvorschuss, den wir eben da reingeben, ja. Und das ist aber was wir eben nun mal leben, und zwar tagtäglich. Und dann frage ich natürlich, was ist denn, wenn du Eigentümer einer produktiven Firma bist? Du bist ein Stück Eigentümer von BASF. Was ist denn das wert?
Ja, immerhin den Fünfer, der auf der Aktie steht. Ne?
Weitergehend?
Ein, je nachdem, wie viel Anteile es gibt, ein 1 durch die Zahl der Anteile am Anlagevermögen des Unternehmens. Also im Grunde gehört mir ein Teil des Hauses, in dem das Produkt hergestellt wird.
Genau, und wenn es nur ein Stuhlbein ist. Ja? Aber du hast tatsächlich ein Anteil an etwas, was ja was produziert. Und von da hinein, selbst wenn wir eine neue, wenn der Euro kaputt gehen würde, ja, dann würden wir eine andere Währung bekommen. Ist ja völlig egal, ob da jetzt Euro draufsteht oder dem, es ging ja auch mit D-Mark. Aber wenn ich ein Stück, wenn mir ein Stück einer Firma gehört, dann gehört mir das doch auch egal in welcher Währung. Ist doch völlig wurscht.
In welcher Währung? Ja, deswegen haben ja auch dann nach Geldentwertungen, also beste Beispiel nach dem Zweiten Weltkrieg, auch die Menschen am besten dagestanden, die Unternehmensanteile hatten. Also die Aktionäre von vorm Krieg waren die Sieger nach dem Krieg.
Richtig, ganz genau. Und das kann man natürlich durchdeklinieren. Wie gesagt, das braucht dann schon ein bisschen Zeit, ja. Aber wenn darüber mal wirklich nachgedacht wird, ein bisschen emotionslos nachdenken kann man darüber nicht, aber ein bisschen tiefer reingeht und fragt, ja, was würde denn passieren, was wäre denn wenn, dann löst sich das langsam auf und dann sind die auch irgendwann nicht mehr so anfällig für solche Katastrophenszenarien, ja, und letztendlich, das ist mein Lieblingsspruch, wenn es der Himmel auf den Kopf fällt, ist es uns sowieso völlig egal, wie viel wir auf einer Bank oder in einem Schließfach oder auch auf einem Depot haben.
Ja, außer für danach, ne? Wenn dann aufgeräumt wird, dann willst du halt zu den Siegern gehören. Ich glaube, das ist das, was diese Leute am stärksten motiviert, oder? Dass sie die Katastrophe als mehr oder weniger einzige überleben, beziehungsweise halt ja die Sieger, als Sieger aus der Katastrophe hervorgehen.
Nein, sie denken nur bis dahin. Sie denken nicht daran, an danach, nach der Katastrophe.
Ah, okay.
Die denken nur bis zur Katastrophe.
Hast du viele solcher Leute in deiner Beratungspraxis?
Sagen wir mal so, da mein Außenauftritt doch sehr, sehr positiv gestimmt ist und sehr gesunder Menschenverstand betont ist, ziehe ich die jetzt nicht in Massen an. Das wäre mir auch arg, muss ich jetzt ehrlich zugeben. Aber wenn jemand Berührungspunkte sowohl mit einem Katastrophenpropheten als auch mit mir hat, und auch nur der leiseste Hauch eines Zweifels beim Katastrophenpropheten auftritt. Und dann kommt es tatsächlich dazu, dass sie mich anrufen und sagen, sag mal, ich habe das und das gehört, gelesen, gemacht, das Video gesehen und so weiter und so fort. Kann das sein, dass das stimmt? Und sage ich, nee, wahrscheinlich stimmt es nicht, aber lass uns doch mal drüber reden. Und dann ist schon gut.
Diese Apokalypse, dieses Apokalyptische, seht ihr das auch in der Schule?
Ja, aber das sind eher Sprüche. Das sind tatsächlich Sprüche von zu Hause aus mitgebracht. Das ist kein, wie du vorhin schon sagtest, sie sind eigentlich unsterblich. Das ist nicht in ihnen drin selbst gewachsen, sondern das sind Sprüche, die von außen kommen.
Was sind denn so die größten Missverständnisse, die Schülerinnen und Schüler haben? Also abgesehen davon, dass sie sich mit 26 einfach so ein Haus leisten können.
Also was sie oft mal manchmal denken, ist, dass zum Beispiel Finfluencer ein ernsthafter Beruf wäre. Ja, nein, es gibt natürlich Finfluencer, die das als ernsthaften Beruf betreiben. Das ist steht völlig außer Frage. Da kann ich dann zum Beispiel auch immer schön von reden, weil ich bin ja auch ein bisschen in dieser Welt unterwegs. Also jetzt nicht als Podcaster oder großartig YouTuber, aber um damit wirklich so erfolgreich zu sein und wirklich so viel Geld verdienen zu können, dass ich sagen kann, es ist mein Beruf, es ist mein Lebensunterhalt. Da steckt eine ganze Menge Arbeit drin, wirklich viel Arbeit drin. Und das ist zum Beispiel ein Missverständnis, sie glauben, da steckt keine Arbeit drin.
Also der Porsche, vor dem ich mich filme, ist vom Himmel gefallen.
Ne? Richtig, ja. Natürlich, er ist ja auch gerade genug gemietet, aber egal. Du weißt ja selbst, wie viel Arbeit in so einem Podcast drin steckt, ja. Wenn man ihnen das mal erzählt, hallo, du brauchst das und das und das, du zahlst unheimlich viel Lehrgeld und so weiter und so fort. Und dann, das ist so ein Missverständnis, was relativ häufig vorkommt.
Also, dass ein gleichsam leistungsloses Einkommen möglich sei.
Richtig, richtig. Mhm. Und was auch zunehmend ein bisschen, also zunehmender kommt, ist ja tatsächlich diesen Leistungsgedanken abzulehnen, ja? Weil das kann es ja nicht sein, dass man 60 Stunden die Woche arbeitet.
Ist ja auch nicht ganz von der Hand zu weisen, ne? Also
richtig. Richtig. Das ist auch nicht von der Hand zu weisen. Sie haben ja völlig recht, ja. Nichtsdestotrotz, da kann man dann als Geldlehrer, das lässt man auch ganz gern erstmal laufen. Wie gesagt, die Gruppe richtet da ganz viel. Die sind schlau, die jungen Leute. So ist das nicht, ja. Und, also, mein persönlicher Spruch ist dann immer, naja, wenn du die Arbeit in 20 Stunden geschafft bekommst, dann brauchst du wegen mir keinen 100% Job zu machen. Das ist gar keine Frage, ja.
Wer will nicht nur 2 Stunden arbeiten, den Rest des Tages durch die Stadt flanieren?
Richtig. Also mir würde das tatsächlich keinen Spaß machen. Was soll ich in der Stadt? Ja, geil.
Dann gehst du halt wandern in den Bergen.
Zum Beispiel. Aber dass sie drüber nachdenken, das finde ich zum Beispiel sehr, sehr schön, dass sie das nicht einfach kopieren von ihren Eltern und Leistung, Leistung, Leistung. Das weicht sich sehr auf. Wobei ich das eben nicht als Missverständnis, sondern das ist einfach nur, das muss geschärft werden im Laufe des Erwachsenwerdens.
Also das ist also im Grunde, dass sie begreifen, von nichts kommt nichts.
Richtig.
Sozusagen. Ja, okay.
Richtig. Und das geht bei uns ganz gut über die Vermögensformel. Vermögensformel ist so, das ist ein Milchmädchenrechnen. Ja?
Die
Vermögensformel. Vermögen ist gleich Zeit mal Geld mal Ertrag.
Ja, wenn es eine Milchmädchenrechnung wäre, würde sie nicht aufgehen. Aber,
ja, sie geht nicht auf, wenn ich zum Beispiel sage, ich will ein Vermögen von 3 Millionen und habe 3 Jahre Zeit und setze 500 Euro ein. Das ist das... Wenn Sie die einzelnen Begrenzungen da kennenlernen und wie gesagt, Zeit ist das, was Sie am meisten haben, was das Großartigste ist, ja, dann können Sie mit dieser Vermögensformel, sage ich mal, jonglieren und dann kommen Sie nicht mehr so ganz auf diese Schwachsinnsideen und Milchmädchenrechnungen, ja. Ich bin in 10 Jahren Millionär und gehe mit 2 Stunden Arbeit 8 Stunden shoppen am Tag.
Wenn ihr dann fertig seid, mit den jungen Leuten. Gibt's dann irgendwie, seht ihr, also euch gibt's ja schon relativ lange, kriegt ihr auch später nochmal Rückmeldungen von Erwachsenen, die euch in der Schule kennengelernt haben?
Ja, gibt es. Also ich bin ja eine der Geldlehrerinnen von der ersten Stunde, sage ich mal. Und meine ersten Geldschüler sind heute ja schon so um die 30. Und so ab und an kriege ich mal nochmal was von ihnen zu hören. Von dem einen oder anderen. Und da gibt's ganz herrliche Anekdoten. Einer meiner Geldschüler ist später Zahnarzt geworden.
Mhm. Ja gut, der hat's richtig gemacht.
Richtig. Ne? Und er saß im Studium, er hat mich also dann, das war dann vielleicht so 7 oder 8 Jahre nach dem Geldunterricht, er saß im Studium und es gab eine Vorlesung von MLP.
Das ist einer dieser berühmten provisionsgetriebenen Versicherungsvertriebler, ne?
Ja.
Ja.
Und die haben sich ja sowieso auf Mediziner sehr, sehr konzentriert.
Ich wusste gar nicht, dass es die noch gibt. Da war ich vielleicht 18 oder so, da sind die mir mal über den Weg gelaufen, waren wirklich hartnäckig.
Ja, das können sie. Und die sind... Damals, und was ganz schlimm ist, das ist zum Beispiel auch was, wo man wirklich der Finanzbildung, sie muss einen anderen Stellenwert bekommen. Wie kann es sein, dass Universitäten es zulassen, dass eine Vertriebsstruktur in den Hörsälen Platz bekommt und dort unter dem Deckmäntelchen der finanziellen Aufklärung, ich möchte es nicht Finanzbildung nennen, dort Vertrieb betreibt? Es ist mir ein völlig unverständlich, wie das sein kann.
Ja. Naja, mir gar nicht. Also die Leute, die sowas zulassen, wahrscheinlich selbst nicht genug Finanzbildung.
Das ist klar, aber nichtsdestotrotz haben sie einen Bildungsauftrag.
Das stimmt.
Und wenn ich einen Bildungsauftrag habe, habe ich auch zu gucken, wen lasse ich auf meine Studenten los?
Hat dann dieser Zahnmedizinstudent wenigstens dafür gesorgt, dass die Drückerkolonne...
Ja, das war großartig. Der MLP-Mensch hat also dann irgendwas über Rentenversicherungen erzählt und so weiter und so fort. Und ich muss auch zugeben, das war ein sehr, sehr aufgeweckter Geldschüler. Das war einer meiner Besten. Und wir rechnen das ja. Wir machen das ja über einen kleinen finanzmathematischen Taschenrechner, beziehungsweise heute ist es ja eine App. Und der konnte richtig gut Geld rechnen. Und dann hat der Versicherungsmensch hat dann irgendwelche Zahlen an die Wand geworfen, was denn da am Schluss rauskommen will und so weiter und so würde und so weiter und so fort. Und mein Ex-Schüler saß da mit seinem kleinen Taschenrechner, rechnet das nach und ruft dann halt rein. Nee, also eigentlich ist das eine Negativrendite und außerdem die Kostenquote von 35%, die ist ein bisschen hoch, würde ich
meinen. Ah, Kapitallebensversicherung. Legaler Betrug ist das irgendwann mal von wem eigentlich genannt worden? Und die haben sogar einen Rechtsstreit gewonnen und durften das sagen.
Ja. Und der MLP-Mensch war völlig überfordert und er hat am Schluss, also nachdem dann mein Schüler mit ihm fertig war, hat er fluchtartig die Wirkungsstätte verlassen vor Ende der Zeit. Und das fand ich zum Beispiel, war für mich eine der grandiosesten Geschichten, die mir da je untergekommen sind.
Aber ansonsten unterrichtet ihr sozusagen ins Blaue hinein in der Hoffnung, dass die Schülerinnen und Schüler nie vergessen, was sie
da gelernt haben. Das ist also das, was ich so höre. Also von meinen Schülern lege ich die Hand für meine Schüler ins Feuer, dass da kein einer in böse finanzielle Schwierigkeiten gekommen ist.
In was für finanzielle Schwierigkeiten kommen die Leute denn überhaupt so?
Schuldenspirale, das ist der große Klassiker. Ja. Einfach den Konsum zu hoch aufzuhängen. Und dann nicht zu wissen, was kostet mich was. Also ganz, ganz bekannt ist, oder ganz, ganz krass finde ich zum Beispiel ein Beispiel von den Kreditkarten. Das grassiert ja momentan auch wieder sehr. Kreditkarten, die eben nur 10% des Sollsaldos im Monat vom Konto abbuchen. Und nach den ersten 4 Wochen läuft auf dem Kreditkartenkonto ein Kredit mit 12%.
Das geht aber noch, ne? Ich glaube, Dispo bei der Bank ist sogar noch mehr, oder?
Nee, innerhalb des Dispos bist du auch bei 2, aber das ist ja trotzdem ist das ja dann ein Kredit. Ja?
Also ach, Moment, die 12% sind ja dann, das ist dann ein Zinseszins.
Richtig.
Ah.
Richtig.
Wow, das heißt, du hast effektiv, also über das gesamte Jahr viel mehr als 12%.
Richtig. Ah. Und wenn die immer nur 10% des Sollsaldos abbuchen und du eventuell dann sogar noch draufpackst, weil du ja noch weiterhin einkaufst, bist du so schnell in Summen, dass das treibt einem dann wirkliches Wasser in die Augen. Ja? Und wenn das dann noch kombiniert wird mit irgendeinem Missgeschick, sprich ich habe keinen Notgroschen und jetzt geht mir das Auto kaputt, ich brauche das Auto aber dringend, weil ich auf die Arbeit muss, ja in drei Gottes Namen, also muss ich es in irgendeiner Form reparieren. Es muss einfach gehen. Also ziehe ich das Girokonto noch hoch. Und dann bist du ratzfatz in so einer Schuldenspirale drin.
Und das passiert wahrscheinlich auch den Besten von uns, ne?
Das passiert auch den Besten von uns. Wobei von denen, die wirklich aufgeklärt sind, ja, und die finanzgebildet sind, die haben in der Regel einen Notgroschen. Die können also mal ein bisschen was wegpuffern. Und sie haben genug Selbstbewusstsein, sage ich jetzt mal, um sich aus einer solcher Situation wieder rauszuschaffen. Dass sie dann wirklich sagen, so okay, also gut, dann muss ich mir jetzt halt eben Umschläge machen. Das darf ich diese Woche ausgeben, das nächste Woche so und so viel, das muss halt reichen. Ja. Also sie haben andere Strategien, mit sowas umzugehen. Wenn du einen Job verlierst und findest einfach nichts, nicht adäquat was Neues und es passiert noch eine andere Katastrophe gleichzeitig und. Ja, mein Gott, dann kann es schon mal passieren, dass du auch als Finanzgebildeter erstmal ein bisschen ins Straucheln kommst, aber du hast dann auf jeden Fall ganz andere Möglichkeiten, da wieder rauszukommen.
Mit Umschläge machen meinst du eine richtige Budgetierung? Ne?
Richtig.
Wie viel Geld kann ich ausgeben, bis das nächste Geld rein?
Genau, und das dann tatsächlich in bar.
In bar?
Ja, das dann tatsächlich in bar. Das ist dann Hardcore. Das ist dann die Hardcore-Selbstdisziplinierung. Kommt in der Erwachsenenbildung ab und an mal vor.
Lernen die Menschen bei euch auch, also zu wissen, was mich das Geld kostet, das ist ja eigentlich, der Zins ist ja der Preis des Geldes. Zu wissen, was mich das Geld kostet, ist die eine Sache. Lerne ich bei euch auch, dem Konsumdruck standzuhalten?
Wir legen den Samen dazu, ja. Das auf jeden Fall. Denn auch so ein Beispiel, Anekdote, Geldunterricht. Und es ging dann tatsächlich um Konsum und Konsumverschuldung und so weiter und so fort. Und irgendein ein Mädchen sagte dann, ich gehe einmal die Woche gehe ich zu, ne, Teddy ist nicht der Laden, der andere, Primark. Einmal die Woche gehe ich zu Primark und kaufe mir ein neues T-Shirt oder ein neues Oberteil.
50 T-Shirts im Jahr, wow.
Das ziehe ich dann am nächsten Abend in die Disco an oder freitagsabends schon in die Disco an. Und das wasche ich gar nicht erst, das werfe ich gleich weg. Weil das T-Shirt kostet ja nur 3 Euro. So.
Müssen wir mal ausrechnen, was das Waschen kostet. Vielleicht hat sie gar nicht Unrecht.
Das ist richtig, aber dann, sowas würde man in einem Geldunterricht dann erstmal stehen lassen und mal warten, wie die Reaktion aus der Klasse ist. Was denkst du, was da los ist? Ja. Wir haben ihnen natürlich vorher beigebracht, es wird hier keiner, wird über keinen Recht gesprochen oder es wird auch keiner verurteilt und so weiter und so fort, ja. Aber dann geht's los von wegen Ressourcenverschwendung, warum denn, ja? Die Frage ist ja, warum tut sie das? Ja, warum muss es jeden Freitag ein neues T-Shirt sein? Damit sie jeden Freitag anders aussieht, ja? Warum muss sie denn jeden Freitag anders aussehen? Da steht ja was von Status und Kram und ich bin wer, steckt da ja hinten dran. Und dann rechnen wir es dann natürlich trotzdem noch aus, ja? Das sind immerhin im Monat dann 12 Euro, die sie aus dem Fenster rauswirft, ja? Und dann geht's los mit, wo sind denn die T-Shirts hergestellt? Guck doch mal da rein, wo sind sie denn hergestellt? Naja, wo sind sie denn hergestellt? In Bangladesch oder so, ja? Und dann sich aber über Kinderarbeit aufregen. Das macht was mit den Kids. Wenn sie das innerhalb der Gruppe, halt eben von uns, von Geldlehrern geführt, aber wenn sie innerhalb der Gruppe über solche Dinge mal dezidiert sprechen, dann kauft sie kein T-Shirt mehr bei Primark. Jedenfalls nicht so zu diesem Zweck und so unbedacht.
Ihr müsstet eigentlich reichlich Feinde haben. Werdet ihr angefeindet?
Nicht mehr sehr. Wir hatten das schon durchaus, ja. Es wird uns gerne unterstellt, wir würden es dann doch als vertriebliche Zwecke nutzen, ja. Also wir würden in die Schulen gehen, würden da eigentlich Vertrieb machen. Aber ich denke, so im Laufe der letzten Jahre ist es dann doch sehr vielen klar geworden, dass dem nicht so ist. Wir laden jeden ein, soll gern in den Unterricht kommen, gar keine Frage, ja, soll mitgehen. Wir sind unglaublich transparent, es kann jeder unsere, wir unterschreiben tatsächlich Verpflichtungserklärungen, ja, und einen Ehrenkodex. Von daher kann jeder bei uns bis in alle Tiefen reinschauen. Und wenn man sich so transparent macht, dann werden die Stimmen immer leiser mit der Zeit. So ab und zu an kommt mal noch so eine Vermutung, ja.
Ja, habe ich am Anfang ja auch gesagt, ihr seid Versicherungsdrücker.
Richtig. Ja, wir haben so ein dickes Fell. Weil am Anfang war es natürlich anders. Das ist völlig klar. Wir sind sehr, natürlich. Wir sind sehr angefeindet worden auch.
Ach so, ich dachte, ihr hättet am Anfang noch Produkte mitgebracht.
Nein, nie.
Okay.
Nee, das haben wir nie gemacht. Auch je. Nein. Nein, aber angefeindet wurden wir. Und Brand 1 hatte sogar mal einen Artikel über uns, cui bono.
Naja, es gibt drei Dinge, mit denen lassen sich perfekt Geld verdienen. Das sind Armut, Angst und Dummheit. Richtig. Und gegen die Dummheit geht ihr vor. Das muss natürlich jemandem, dem es ums Geld verdienen geht, muss das ein bisschen aufstoßen, dass ihr gegen zumindest ein Geschäftsmodell zu Felde zieht.
Genau, das stimmt. Und man darf aber nicht vergessen, wir haben natürlich trotzdem was davon, so ist es ja nicht.
Ist das so? Grabt ihr euch nicht selbst das Wasser ab?
Nein. Sehe ich jetzt gar nicht. Gut, ich persönlich bin ja halt eben nun mal kein Versicherungsmakler. Also ich verkaufe sowieso keine Produkte, weil ich halt eben ja nur Bildung mache. Aber die Kollegen, wir brauchen ja tatsächlich ordentliche Versicherungsmenschen, weil es ist hochfahrlässig zu glauben, dass das ist ein Lehrberuf. Das ist nicht jeder, der einmal Finanzcheck gelesen hat, ja, kann entscheiden, welche Versicherung gut für ihn ist. Das ist nicht so. Und wir brauchen, um auch die Bevölkerung tatsächlich mit guten Versicherungsprodukten versorgen zu können, brauchen wir auch Menschen, die das erstens beurteilen können und die Dinge auch vermitteln können. Brauchen wir. Von daher ist der Berufsstand ja nicht, dass er jetzt so einen schlechten Ruf hat. Hat er sich redlich verdient? Ja, keine Frage. Ja. Aber wir brauchen diesen Berufsstand, weil es ist ein so, sind so hochkomplexe Themen, das kann man als Laie, kann man das nicht lernen, beziehungsweise doch, wenn ich das als Laie lernen wollte, müsste ich mich aber auch entsprechend lang damit beschäftigen.
Ja, und dann bist du Profi, weil dann weißt du so gut Bescheid, dass Richtig. Du damit auch dein Geld verdienen kannst.
Richtig, ganz genau. Und das ist ja nicht Sinn der Sache. Von dahin brauchen wir diesen Berufsstand und es ist, wir kramen uns also dann also schon gerade gar nicht das Wasser ab, weil wie gesagt, es macht deutlich mehr Spaß, mit einem aufgeklärten Kunden eine ordentliche Verliessicherungspolice abzuschließen und zu wissen, der Mensch weiß, was er gemacht hat, wunderbar, und das Ding läuft durch bis zum Schluss. Ja, das ist hochbefriedigend. So macht der Job dann überhaupt Spaß. Es macht keinen Spaß, jemandem was aufs Auge zu drücken, was er am Ende des Tages überhaupt nicht braucht. Und 3 Jahre später kommt der nächste Versicherungsmensch, guckt sich das an. Also das da ist ja völlig falsch. Also das müssen wir alles jetzt umdecken. Das können wir so alles überhaupt nicht machen. Und der Kunde am Ende des Tages hat nur Geld aus dem Fenster geschmissen und man selber hat den Kunden verloren. Also das will und, keiner.
Muss sich in die Türkei absetzen.
Genau. Also ja, genau. Also man selber will das ja nicht. Das ist ja ordentlicher Beruf. Und mit diesem ordentlichen Beruf sind auch Werte verbunden. Das muss man halt nur als Kunde, als Verbraucher ist es natürlich einfach schwer, heute herauszufinden, wem kann ich diesen Vertrauensvorschuss geben und wem nicht.
Sowas wie, wir kommen völlig vom Thema ab, aber sowas wie Gütesiegel gibt's gar nicht, oder?
Also das ist das Schöne, Geldlehrer e.V. ist fast sowas.
Also das heißt, wenn ich jetzt irgendwie mich umfangreich versichern will, suche ich mir am besten den nächsten Geldlehrer, der gleichzeitig Versicherungsmakler ist. Und
ich glaube, das wäre nicht die allerschlechteste Idee, die man okay. haben kann.
Wie wärt ihr, du hast gesagt, also früher waren es Leute aus dem Finanzwesen und Versicherungswesen, mittlerweile können auch andere Leute Geldlehrer. Wie wird man Geldlehrer, wenn ich jetzt Geldlehrer werden wollen würde? Was müsste ich tun?
Dann musst du erstmal mit einem von uns reden und dass man herausfinden kann, ob deine persönliche Eignung, also ob du jetzt jemand, der zum Beispiel nicht weiß, was eine Schufa ist. Ja, das ist niemand, den ich innerhalb von 3 Tagen zum Geldlehrer ausbilden kann.
Das heißt, die Ausbildung dauert 3 Tage?
Die Ausbildung dauert 3 Tage und da muss unten drunter schon eine Finanzaffinität und eine gewisse Erfahrung, sage ich jetzt mal, sein. Dass derjenige sich gerne mit der Thematik beschäftigt und so weiter. Und dann kommt derjenige in eine Ausbildung, die bieten wir an verschiedenen Orten in Deutschland an. Oder aber, wenn dann gleich ein Unternehmen zum Beispiel sagt, ich bilde 5 Geldlehrer aus, dann kommen wir auch dorthin und bilden dort aus. Dann gibt es also eine 3-tägige Ausbildung. Diese 3 Tage Ausbildung ist sehr intensiv. Ich habe noch keinen, selbst wenn er vom Fach war, noch keinen erlebt, der nach diesen 3 Tagen Ausbildung nicht am Schluss echt erstmal durchschnaufen musste.
Wieso, was lernt denn der da Neues?
Der lernt erstens dieses Geldrechnen. Das Geldrechnen können ja, sie ja alle nicht. Das
stimmt.
Ja? Er lernt dieses Umdenken von wegen ja nicht, wir stehen hier vorne und sagen, so und so ist das und so hat das zu sein und so sollst du das machen, sondern lern mit den Menschen, mit den Kindern, mit den Teenies, lern mit denen in die Diskussion zu gehen, ohne sie zu führen, ohne sie zu manipulieren. Ja, das ist für, gerade für die Vertriebler ist das gar nicht so einfach.
Stimmt.
Ja. Ja. Yeah. Das ist eine völlig neue Art zu denken. Also Geldlehrer sein ist auch für den Geldlehrer selber eine Persönlichkeitsentwicklung. So ist das nicht. Ja. Und nach den 3 Tagen können sie halt eben Geld rechnen, aber erstmal ihren Namen nicht mehr schreiben. Und dann, das ist dann so die Grundausbildung. Das muss dann erstmal ein bisschen sacken. Und dann sind sie eigentlich bereit, in die Schule zu gehen. Und das erste Jahr ist in der Regel dann sehr anspruchsvoll. Es ist anspruchsvoll, sagen wir mal so. Weil es ist natürlich was anderes, jetzt egal, ob ich ein Finanzvertriebler bin oder ob ich ein engagiertes Elternteil bin. Es ist was anderes, wenn ich jemandem irgendwas am Küchentisch erkläre, als wenn ich vor einer Klasse stehe von 16-, 17-, 18-Jährigen, die
nicht nur unsterblich sind, sondern auch ganz genau wissen, wie der Hase läuft.
Richtig.
Ja, klar, ja, sicher.
Aber das ist
wir
halt,
alle mal.
Genau. Aber das ist halt das, das macht halt wirklich Spaß. Das ist aber Zeug, das lernt man als Geldlehrer dann damit umzugehen.
Gehen die frischen Geldlehrerinnen und Lehrer, gehen die dann mit erfahrenem Personal ins Praktikum sozusagen oder werden die sofort alleine vor so eine Klasse gestellt und dürfen dann schwitzen lernen?
Also wenn sie wollten, könnten sie auch noch hospitieren bei einem erfahrenen Geldlehrer. Ja. Aber wir machen ja innerhalb der Geldlehrerausbildung kommen tatsächlich 5 tatsächlich Schüler. Und wir machen den einen Nachmittag lang machen wir nichts anderes als Geldunterricht am lebenden Objekt. Und da kriegen sie schon mal einen Vorgeschmack drauf.
Springen da auch Leute ab eigentlich?
Es gibt welche, die nach der Ausbildung echte Mühe haben, es dann durchzuziehen. Das gibt es. Da ist dann sehr viel Überzeugungsarbeit notwendig, oder dass man auch mal hinfährt und sagt, komm, ich gehe mit dir die erste Stunde oder so. Ja?
10-Klässler dürften das schwierigste Publikum sein, das ich mir vorstellen kann.
Na, wenn man das richtig aufzieht, nicht? Die sind ja dann unheimlich, die wollen das ja.
Ja.
Es ist ja nicht so, dass ich sie da rein zwinge.
Ja, aber du ziehst denen doch alle möglichen Zähne. Also das leistungslose Einkommen gibt's nicht. Cashflow ist was anderes, als dass Cash fließt.
Ja.
Also solche Sachen, das ist, also man frustriert die Leute doch auch gleichzeitig. Also das ist, am Ende herrscht Dankbarkeit oder was?
Ja, 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 ja. Die sind in der Regel wirklich begeistert. Aber das kommt eigentlich nicht vor, weil Geldlehrer in der Regel halt eben keine schlechten Lehrer sind, sage ich jetzt mal. Die sind eigentlich schon nach der ersten Stunde, ist das schon durch, dass die schon sagen, okay, das da ist cool, das mache ich gerne, da habe ich Bock drauf. Und dann verzeihen sie auch Fehler. Ja? Ein Geldlehrer ist ja auch nicht allwissend. Das sagen wir ja auch. Wir gehen doch da rein sein. Manchmal gibt's auch Fragen, die wir nicht gleich beantworten können, aber ich verspreche euch, ich mache mich schlau. Nächstes Mal reden wir drüber. Ja. Und auch dieses, dass jede Meinung zählen darf, dass es keine ganz selten hochgezogene Augenbrauen gibt. Ja. Und jede Meinung zählt und jeder darf auch kontroverse Dinge denken. Wir sind nicht da, um ihnen zu erzählen, was sie denken sollen, sondern wir versuchen ihnen zu ermöglichen, dass sie auf Fakten basiert denken können.
Wie ist denn so eure Auftragslage? Also braucht ihr noch Leute?
Ja, oh. Wir haben 40.000 Schulen. Und
ja gut, aber woher willst du wissen, dass all diese Schulen jetzt unbedingt Geldlehrer brauchen? Also brauchen ja, aber wollen.
Der Bedarf steigt täglich, ja. Wir haben 40.000 Schulen und 150 Geldlehrer. Das passt nicht so ganz zusammen. Deswegen bilden wir auch jetzt viel in Schulen selber aus, wo die Schulen dann selber sagen, also Lehrer, eigentlich die Schulen nicht, sondern Lehrer sagen, kann ich diese Ausbildung auch machen? Ja, selbstverständlich. Und das ist natürlich auch ein idealer Zustand, weil dann hat die ganze Schule hat dann diesen Geldlehrer fest in der Schule installiert. Das ist großartig.
Hm? Ja, und können den vor allen Dingen in die Abläufe einbringen, weil wenn ich mir jetzt überlege, ich sollte 22 Doppelstunden oder 11 Doppelstunden?
11 Doppelstunden.
11 Doppelstunden Unterricht halten. Ich wüsste gar nicht, wie ich das zum Beispiel in meinen Terminplan ordentlich einbauen sollte.
Das wäre also dann,
von daher.
Das ist dann tatsächlich eine Absprache. Ja, dann hättest du alle 2 Wochen mittwochs morgens von 10 bis um 11:30.
Ja, da hört's ja schon auf. 10 Uhr arbeite ich nicht.
Na gut.
Wenn du sagtest, manchmal ist es auch nur eine Doppelstunde. Was macht ihr denn in dieser Doppelstunde? Also was könnt ihr in 90 Minuten leisten?
Nein, also es ist nicht nur eine Doppelstunde. Es sind immer 22 Schulstunden.
Ach so, das heißt, für weniger kommt ihr gar nicht. Also ich kann jetzt nicht sagen, hier, ich hab's geschafft, eine Doppelstunde am Samstagvormittag irgendwie abzuknapsen. Kommt mal vorbei und macht also mal so viel Geldbildung wie möglich in diesen 90 Minuten.
Wenn das ein Geldlehrer machen möchte in seiner, das ist ja alles ehrenamtlich in Freizeit, dann kann er das selbstverständlich tun. Ja? Aber das hat natürlich nicht den Effekt, den wir eigentlich haben möchten. Das ist das Gleiche, dass halt viele andere Finanzbildungs, gibt es ja jetzt mittlerweile sehr, sehr viele, haben wir viele in Deutschland, nachdem es ja jetzt politischer Auftrag geworden ist. Die machen dann diese sogenannten One-Shot-Veranstaltungen, so nennen so haben wir das gehört. Also einmal hingehen, das ist aber das Gleiche, wie wenn eine Bank sagt, ich schicke euch für einen Vormittag mal jemanden vorbei, der 1,5 Stunden über Rentenversicherung redet.
Das heißt, da kannst du gerade mal die Grundbegriffe vermitteln oder erzählen und das war's dann.
Genau. Und das besser, alles ist besser als keine Finanzbildung, gar keine Frage. Aber ich bezeichne das eher als Finanzinformationsvermittlung. Das hat für mich mit Bildung wenig zu tun. Und mal anderthalb Stunden Geldunterricht zu machen, kann auch nur dazu dienen, mal den Menschen die Nase lang zu machen.
Die Nase lang zu
machen? Ja.
Wie?
Die Nase lang zu machen, damit sie mehr wollen. Ja, also eine anderthalb Stunden ist tatsächlich zu wenig. Aber wenn das jemand machen möchte, klar, ich mache das auch manchmal, dass ich als Schnupperunterricht in eine Schule gehe und halt mal eine anderthalb Stunden Geldunterricht als Schnupperunterricht und dann.
Echt, womit fängst du da an? Also womit machst du ihnen die Nase lang?
Naja, ich lasse die erstmal tatsächlich über Geld reden. Das ist genau das ist immer der Einstieg, weil da tauen sie auf.
Glaubt ihr eigentlich, was Geld ist?
Genau, da tauen sie auf.
Wo kommt das her?
Und was ist Geld für euch? Vor allen Dingen die Frage, was ist Geld für euch? Ja. Und dann erkläre ich ihnen meistens, das ist was ihnen Spaß macht, weil es eine App ist, erkläre ich ihnen kurz den Geldrechner.
Das sind Taschenrechner mit speziellen Funktionen. Richtig. Auf Knöpfen.
Ne? Richtig. Ja, okay. Findet sich auch, kann auch jeder sich ruhig runterladen im Apple Store oder auch im normalen Play Store. Genau. Geldrechner. Und mit der App kann man halt unheimlich schöne Sachen machen. Ja, da kann man, wenn man gut gelaunt ist, kann man die Geschichte vom Jesus-Pfennig machen. Ja.
Und ach, hätte Jesus einen Pfennig auf der Bank
gegeben. Ne? Josef war der Vater. Josef. Und sowas kann man dann zum Beispiel dann ja auch als Show abliefern, ja. Von wegen, na, es ist der 24. Dezember und Josef denkt sich, es ist zwar nicht sein Kind, aber er möchte trotzdem Geld anlegen und so. Ja. Also da kann man dann wirklich eine Show draus machen. Und lässt die dann rechnen. Das finden die großartig. Oder dann mal tatsächlich so einen Handyvertrag rechnen lassen. Also so einfach mal reinspitzen lassen, damit sie mal so ein kleines bisschen ein Gefühl dafür kriegen, was für Möglichkeiten sich daraus eventuell ergeben könnten. Und mehr geht in so eine anderthalb Stunde fast nicht rein. Hm.
Klar, reden ja auch noch immer alle durcheinander, das darf man ja nicht vergessen.
Ja, das gehört ja auch so.
Annette Weiß, vielen Dank.
Sehr gerne.
Wer redet, ist nicht tot.